Gust hat am letzten Sonntag aufgezeigt, dass Gott jeden Menschen mit einem ursprünglichen Design geschaffen hat. Einzigartig, genial und ursprünglich frei, den Willen Gottes zu tun. Doch der Mensch hat seine Freiheit durch die Sünde verspielt. Wir sind zu Sklaven der Sünde geworden und wurden durch die Wirkung der Sünde zu einer Karikatur dieses ursprünglichen Bildes, welches Gott von uns hat. Gefangen in Furcht und Unglaube, in Zorn, Minderwertigkeit, Bedeutungslosigkeit, Passivität, Ablehnung, Scham, Hoffnungslosigkeit und vielem mehr. Doch es gibt eine gute Nachricht. Jesus Christus kam in diese Welt, um uns zu befreien und wiederherzustellen. Gus hat den letzten Sonntag schon diesen Vers erwähnt aus Lukas 19, Vers 10. Jesus sagt dort über sich und seine Mission in dieser Welt: Ich bin gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und Gus hat auch erläutert, dort steht dieses Wort sozo für erretten. Er hat erläutert, dass das viel mehr bedeutet, als Vergebung unserer Sünden zu empfangen, sondern dass in diesem Erretten eben drinsteckt, dass Gott dieses uns wieder hineingestalten möchte in dieses ursprüngliche Design, in dieses Bild, zu dem er uns eigentlich geschaffen hat. Und da sind wir dann nicht alles kleine Stammianer, die konform aus einer Maschine herauskommen, sondern wir sind die Menschen mit dieser Individualität, wie Gott uns geschaffen hat. Ich hatte vor kurzem eine interessante Diskussion zu diesem Thema, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Und jemand hat mir gesagt, das ist die Menschen, die ich beobachtet habe, die das wollen. Das sind furchtbar verkrampfte Gläubige. Aber um das geht es ja nicht. Wir werden hier nicht alle konforme, gleichgemachte Menschen, sondern wir werden gestaltet in das Bild, was Gott ursprünglich von uns hatte, mit den Gaben, die er ursprünglich in unser Leben hineingelegt hatte und mit der Berufung und mit dem Ziel, für das er uns geschaffen hat. Diese Stelle, Lukas 19, Vers 10, ist ja das Ende einer hochspannenden Geschichte. Eine Geschichte über Freiheit. Es ist der Schlusssatz von Jesus unter die Geschichte von Zachäus. Und ich möchte heute Morgen mit euch in diese Geschichte einsteigen. Und wir lesen sie doch einfach mal gemeinsam. Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge. Denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Da sie das sahen, also die Menschen, die Umstehenden, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir hatten diese Woche unseren ersten Kursabend im Seminar Leben in Freiheit und Beat Ackle und Iris Heller haben ein eindrückliches Referat gehalten. Und Iris stellte uns dort in ihrem Referat den Schlüsselbund zur Freiheit vor. Und sie hat uns aufgezeigt, es gibt 6 wichtige Schlüssel auf diesem Weg in die Freiheit. Sie heißen erstens Buße oder Umkehr, zweitens Wahrheit, drittens Wiedergutmachung, Vergebung, Autorität und die Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit diesen Themen vertiefter beschäftigen. Heute Morgen geht es um diesen einen Schlüssel, den ersten, den Schlüssel der Umkehr oder die Buße, wie es in vielen Bibelübersetzungen heißt. Martin Luther hatte Mühe mit diesem Begriff der Buße, hat versucht, ihn durch Bekehrung zu ersetzen oder durch Bekehren. Das ist deshalb, weil viele Menschen ein völlig falsches Bild haben von diesem Begriff. Die einen, die nicht so religiös geprägt sind, die denken vielleicht an Blitzer und Geschwindigkeitsbußen. Und die religiös Geprägten denken an die 10 Unser Vater und 20 Ave Marias, die ihnen ein Priester auferlegt hat nach der Beichte zur Sühne ihrer Sünden. Selbstkasteiung und all diese Dinge stecken in diesem Begriff der Buße drin und haben ihm eine ganz ungute, falsche Bedeutung gegeben. Damit wir nicht auf falsche Spuren kommen, habe ich gedacht, ich mache es am besten an dieser Geschichte von Zachäus, weil in seinem Leben so deutlich wird, was mit dieser Buße wirklich gemeint ist. Und dazu möchte ich euch mitnehmen, etwas in diese Geschichte einzutauchen. Sie beginnt ja mit diesem einen, vielleicht etwas belanglos klingenden Satz. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Da steckt schon sehr viel drin, auch wenn es nicht so aussieht. In der jüdischen Kultur hat der Name eine unglaublich große und tiefe Bedeutung. Im Namen wird die Identität und Berufung eines Menschen zum Ausdruck gebracht. Und wisst ihr, was Zachäus bedeutet? Der Gerechte. Zachäus bedeutet der Gerechte. Und jetzt lasst uns einmal hineingehen, diese Geschichte. Stellt euch einmal vor, was für eine Berufung. Was für eine Identität wurde in das Leben dieses Mannes hineingelegt, als er auch, wie der Johannes heute Morgen, das war bei den Juden am 8. Tag nach der Geburt, wurden die Jungs beschnitten. Und da standen die Eltern vor Gott und haben für diesen Zachäus gebetet. Und sie haben vielleicht vorher gebetet, Gott, was sollen wir ihm für einen Namen geben? Und sie kamen auf diesen Namen der Gerechte. Und voller Hoffnung haben sie diese Bestimmung in sein Leben hineingelegt. Wir wünschen uns, dass aus diesem Zachäus ein Mann der Gerechtigkeit wird. Und es ist das, was Gott über ihm ausgesprochen hat. In diesem Namen steckt etwas von seinem ursprünglichen Design. Im Alten Testament wurde der Begriff der Gerechtigkeit fast austauschbar damit verbunden, für die Armen da zu sein, für die Rechtlosen da zu sein. Ein Mensch, der da ist für die Ausgestoßenen, für denen, denen es schlecht geht in der Gesellschaft. Das war als Bestimmung über dem Leben von Zachäus ausgesprochen. Doch was ist aus ihm geworden? Ein Sünder. So bezeichnen ihn die Menschen. Voller Verachtung, ein Sünder. Wir müssen uns vorstellen, dieses Wort in der damaligen Gesellschaft bedeutet, einer, der ausgestoßen ist aus der Gemeinschaft des Volkes. Einer, der keinen Platz mehr hat bei Gott. Einer, der den Tempel nicht betreten darf. Einer, der sein Leben eigentlich verspielt hat. Das ist das, was die Menschen meinen. Ein Betrüger. Einer, der Arme noch ärmer macht, einer, der nur seinen eigenen Vorteil im Blick hat, ein rücksichtsloser Karrieremensch mit Ellbogenmentalität, ein Lakai der römischen Besatzungsmacht, verstrickt in die mafiösen Strukturen der Zoll- und Handelswelt seiner Zeit, bestechlich, ungerecht und über all das noch stinkereich oder durch all das stinkereich. An dieser Stelle würde ich ihn gern fragen, lieber Zachäus, wie konnte es nur so weit kommen, dass du dein ursprüngliches Design verloren hast, dass man dich nicht mehr erkennt, dass du höchstens noch eine Karikatur deiner selbst bist. Und wisst ihr, an der Stelle müssen wir zuallererst uns selbst fragen, was ist eigentlich aus mir geworden? Auch über meinem und deinem Leben hat Gott eine Berufung ausgesprochen. Auch mich und dich hat Gott geschaffen mit einer Vision, mit einem Bild vor Augen. Und er hat etwas in dich hineingelegt, um ein Segen zu sein in dieser Welt. Was ist aus uns geworden? Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt an die Grenzen dessen gehe, was man als Bibelausleger tun sollte. Aber lasst uns doch einfach einmal wirklich eintauchen in diese Geschichte, uns hineinversetzen in diesen Zachäus. Über seinem Satz steht, über seinem Leben steht ein Satz, der spricht für mich Bände. Denn er war klein von Gestalt. Der Zachäus war ein Winzling. Wenn wir uns damals mit dem Zachäus an einen Tisch gesetzt hätten, vielleicht so nach 2 oder 3 Bier, dann hätte er uns vielleicht folgende Geschichte erzählt. Seine Stimme etwas bestimmter, lauter, ruft er dort seinen Freunden am Tisch zu. Wisst ihr, warum ich heute der bin, der ich bin? Wisst ihr, warum ich Geld habe wie Heu? Wisst ihr, warum ich nur mit dem Finger zu schnipsen brauche und meine Diener kommen an? Wisst ihr, warum die Menschen mich heute fürchten, mich, den Zachäus? Wisst ihr, warum ich der Größte bin meiner Zunft, der Oberzöllner von Jericho? Wisst ihr es? Ich sage es euch, weil ich es eines Tages satt hatte, immer der Kleinste zu sein. Weil ich mich entschieden habe, ich werde mein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Und ich werde es denen zeigen, die mich Tag aus und Tag ein gedemütigt haben. Denen, die mich gehänselt haben, weil ich in der Klasse immer der Kleinste war. Und wisst ihr, ich höre noch ihre Sprüche. Zecheli, musst wieder zecheln, dass auch etwas siehst. Oder alle schaffen sie einem Schnurz, außer der Zachäus, der ist zu kurz. Wisst ihr, damals habe ich mir geschworen, ich, der kleine Zachäus, werde der Größte werden. Und diejenigen, die mich hier demütigen, die werden mich eines Tages fürchten. Und genauso ist es gekommen. Ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe mein Leben in die Hand genommen und ich habe etwas daraus gemacht. Ich habe es zu etwas gebracht. Ich habe mir die Freiheit erkämpft, die mir die Menschen nicht gegönnt haben. Vielleicht fragst du dich, mit welcher Berechtigung sage ich solche Dinge über Zachäus? Es sind 2 ganz kurze Sätze in deiner Geschichte, die wir in der Bibel lesen, die mich dazu führen. So lesen wir von Zachäus 2 Dinge, die er tat an diesem Tag, als er Jesus begegnete. Er lief voraus und er stieg auf einen Maulbeerbaum. Ich meine, ich bin ja kein Psychologe, aber ein Hobbypsychologe. Ich meine darin, 2 Lebensmuster zu erkennen. Vorauslaufen und aufsteigen. Das waren 2 zentrale Bewältigungsstrategien von Zachäus. In diesem Sinne entwickeln auch wir alle Bewältigungsstrategien, um die Verletzungen unserer Seele, um die Ängste und all das, was da in uns steckt und was uns gefangen hält, irgendwie zu überwinden. Doch meistens führen sie uns in die falsche Richtung. Und genau das meint die Bibel mit Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung. Der Individualpsychologe Dreyfus sprach von Fehlzielen. Unsere Bewältigungsstrategien führen oft zu falschen Zielen. Und Sünde bedeutet, dass wir das Ziel unseres Lebens verfehlen, die Berufung, für die Gott uns geschaffen hat, das Design, was er über uns eigentlich ausgesprochen hat. Die einen suchen ihre Sehnsucht nach Liebe und Annahme in zwischenmenschlichen Beziehungen, gehen von einer Partnerschaft zur anderen, von einem sexuellen Erlebnis zum anderen. Andere stürzen sich in den Leistungssport, andere in den Alkohol. Wieder andere verkriechen sich hinter der PlayStation oder Xbox oder tauchen sonst in eine virtuelle Welt ab, dröhnen sich zu mit Netflix-Serien. Doch wisst ihr, wenn wir dem Oberzöllner Zachäus weiter zuhören, dann lässt er uns vielleicht noch etwas tiefer in sein Herz blicken. Dann erzählt er uns vielleicht, wisst ihr, und dann wird er etwas leiser. Wenn ich am Abend ins Bett gehe, dann fühle ich mich ganz oft einsam, sehr einsam und leer. Und wenn ich dann anfange, über alles nachzudenken, was ich erreicht und getan habe, dann überkommt mich eine tiefe Sinnlosigkeit. Manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Und dann spüre ich, dass ich alles, was ich getan und erreicht habe, doch nicht dazu geführt hat, dass ich frei bin. Ganz im Gegenteil, ich habe Schuld auf mich gehäuft. Und dann überkommt mich die Angst, ich könnte all das, was ich habe, ganz plötzlich verlieren. Und dann spüre ich die Verachtung und den Ekel der Menschen um mich herum. Und dann sehe ich, wie die Menschen hinter vorgehaltener Hand über mich herziehen. Und dann spüre ich, dass ich alles erreicht habe, nur nicht die Freiheit, von der ich träumte. Im Grunde genommen bin ich ein Gefangener, gebunden von den Abgründen meiner eigenen Seele, meiner Ängste, meiner Minderwertigkeit, meines Zorns, meiner Scham. Und im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, dann hasse ich mich selbst noch mehr, als die Menschen um mich herum mich hassen. Was lernen wir daraus? Das Gefängnis, welches uns die Freiheit raubt, zu den Menschen zu werden, zu denen Gott uns geschaffen hat, das befindet sich nicht irgendwo außerhalb von uns, sondern hier drin, in unserem Herzen, in unserem Inneren. Nicht die Umstände, in denen wir leben, machen uns zu Gefangenen, sondern die Dinge, die in unserem Herzen geschehen und dann zu unseren Taten werden. Und das führt uns zu einer ganz wichtigen Schlussfolgerung. Echte Buße, wahre Umkehr, muss die Tiefe unseres Herzens erreichen. Ich sage das nochmal. Echte Buße, wahre Umkehr muss die Tiefe unseres Herzens erreichen. Wisst ihr, ich glaube, es gibt unter uns Evangelikalen einen ganz großen Trugschluss. Wir sind sehr, sehr oft auf die Tatsünden fokussiert. Ich habe gelogen und dann sagen wir, okay, es tut mir leid, ich habe gelogen. Und wisst ihr, das ist was Wichtiges, dass man das sagen kann. Ich habe dich ungerecht behandelt. Okay, es tut mir leid, dass ich dich ungerecht behandelt habe. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Aber wisst ihr was? Wenn wir dort aufhören, werden wir nicht in die Freiheit kommen. Sondern wir müssen einen Schritt tiefer gehen und die Frage stellen, warum habe ich denn gelogen? Was ist die Ursache in meinem Herzen, dass ich immer wieder lügen muss? Wisst ihr, ich hatte so eine Situation, als ich fertig war mit meiner Banklehre oder gerade am Ende der Lehre war, hatte ich habe immer wieder so Herpesbläschen. Und die Chefsekretärin hat das gesehen und hat gesagt, hey Daniel, geh mal in die Apotheke und kauf dir Zofirax. Und ich war gerade auf dem Weg zur Post und habe gedacht, okay, ich gehe in die Apotheke, aber liebe Leute, ich habe mir den Begriff nicht aufgeschrieben und ich wusste es nicht mehr. Dann kam ich zurück und dann sagte sie mir, hast du es gekauft? Und ich habe gesagt, nein, weißt du, sie hatten es nicht. Ja, jetzt hatte ich ein Problem, ich habe ein sehr sensibles Gewissen und ich wusste, ich habe sie gerade voll ins Gesicht angelogen. Und ich bin nach unten, habe meine Arbeit gemacht und in mir hat es gebocht, das kannst du echt nicht bringen. Und dann bin ich hoch, das war einer der peinlichsten Momente meines Lebens und ich habe sie auf die Seite genommen und gesagt, du weißt, Ulrike, ich habe dich gerade voll dreckig angelogen. Das Problem ist, ich wusste nicht mehr, wie dieses Ding heißt. Ich weiß es heute noch. Aber wisst ihr was? Das war schon Buße. Das war schon Umkehr. Aber wisst ihr was? Das ging nicht tief genug. Es hat ganz, ganz viele Jahre in meinem Leben gedauert, bis ich kapiert habe, warum ich immer wieder lüge. Weil ich mich fürchte vor der Ablehnung von Menschen. Weil ich denke, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, denken Sie, du bist so ein Vollpfosten. Und wisst ihr, das zu erkennen, das führt in die Freiheit. Wenn wir dann merken, es ist völlig egal, ich kann die Wahrheit über mich kundtun und es wird immer einer da sein, der mich liebt. Es wird immer einer da sein, die ganze Welt mag mich ablehnen, aber einer wird treu zu mir stehen und das ist Jesus Christus. Und wenn ich auf diesen Jesus Christus meinen Wert und meine Identität baue, dann kann ich lernen, in Wahrheit zu leben und bin nicht mehr gefangen von dieser Angst, abgelehnt zu werden. Echte Buße, wahre Umkehr muss die Tiefe unseres Herzens erreichen. Wenn du in die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen willst, dann musst du bereit sein, in die Abgründe deines eigenen Herzens zu schauen und dich von Gott in der Steuerungszentrale deiner Persönlichkeit befreien lassen. Befreien lassen von der Macht der Ablehnung, von Minderwertigkeit, von Angst. Du fragst mich jetzt, wie geht das? Wie kann ich in meinem Inneren frei werden? Die Antwort lautet, es geschieht durch die Umkehr, die aus der Begegnung mit Jesus Christus heraus möglich wird. So geht die Geschichte weiter. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Die Umkehr von Zachäus beginnt mit der Begegnung mit Jesus Christus. Und sie beginnt sogar auf die Initiative von Jesus Christus hin. Das ist ein ganz wichtiges Element unseres evangelischen Glaubens, dass wir glauben, es ist Gottes Gnade, die uns befreit. Doch ich möchte von Anfang an gerade festhalten, echte Buße ist zwar ein Geschenk Gottes, eine Gnade Gottes, aber sie bedeutet nicht, dass wir passiv bleiben. Sie bedeutet nicht, dass wir keine Verantwortung haben. In der Geschichte von Zachäus sehen wir so gut, dass es Mike Riches ist der Autor dieses Kurses Leben in Freiheit, der auch die Grundlage für unsere Predigtreihe bildet. Und Mike Riches redet immer von einer göttlich-menschlichen Zusammenarbeit, die uns in die Freiheit führt. Jesus tut, was nur Gott tun kann, während Zachäus tut, was nur ein Mensch tun kann. Das ist göttlich-menschliche Zusammenarbeit. Jesus tut alles für dich, was nur Gott für dich tun kann. Aber es gibt einen Anteil, den nur du tun kannst, nämlich die Antwort auf das, was Jesus für dich getan hat. Ich habe das mal in einer Tabelle aufgeschrieben, diese Gegenüberstellung. Gott wird Mensch, das hat Jesus getan, lange bevor der Zachäus jemals an Umkehr gedacht hat. Aber der Zachäus hat offenbar auch etwas Erkenntnis in seinem Herzen zugelassen über seine eigene Not. Jesus kommt nach Jericho, das kann Zachäus nicht bestimmen. Es kommt als Gnade in sein Leben hinein, aber Zachäus macht sich auf und will diesen Jesus sehen. Jesus sieht ihn und spricht ihn an. Zachäus dagegen hört zu und reagiert. Jesus lädt sich selbst bei Zachäus ein. Zachäus nimmt ihn auf bei sich zu Hause, er nimmt sich die Zeit. Jesus offenbart dem Zachäus seine Liebe. Zachäus nimmt diese Liebe an. Jesus offenbart dem Zachäus sein eigenes Herz und Zachäus lässt es zu, dass er in die Abgründe seines Herzens schaut und er bekennt seine Sünde. Jesus offenbart dem Zachäus Gottes Wahrheit über ihn, ein neues Gottesbild, sein ursprüngliches Design, eine neue Identität. Zachäus nimmt diese Wahrheit an und lässt sein Denken durch diese Wahrheit erneuern. Jesus fordert Zachäus auf, sich von seinen Sünden abzuwenden, zum Beispiel von der Sünde des Betrugs. Das muss irgendein Gespräch gewesen sein zwischen Jesus und diesem Zachäus. Zachäus entscheidet sich zu einem radikalen Schnitt. Betrug hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Und Jesus leitet Zachäus an, das Gegenteil der Sünde zu tun und in seine Bestimmung hineinzuwachsen, ein Gerechter zu werden, einer, der für die Armen sorgt, der den Schwachen beisteht oder den Rechtlosen. Und Zachäus tut zwei Dinge. Erstens, das ist oft der erste Schritt der Buße, die Wiedergutmachung. Das, was wir wiedergutmachen können an dem, was wir verbockt haben, das macht er, und zwar anhand des alttestamentlichen Gesetzes gibt er vierfach zurück, was er durch Diebstahl oder durch Betrug sich angeeignet hat. Und als nächstes verschenkt er die Hälfte seines Vermögens an die Menschen, die arm sind. Umkehr ist das Ergebnis einer göttlich-menschlichen Zusammenarbeit. Das ist ein Prozess. Sie geschieht nicht einfach nur im Kopf. Sein zweiter Irrtum, das griechische Wort Metanoia, das wird oft einfach mit Umdenken übersetzt. Hat sich so ein bisschen eingebürgert bei uns evangelikalen Christen, aber liebe Leute, das ist zu wenig. Umkehr, Buße ist nicht nur Umdenken. Umkehr und Buße im biblischen Sinn ist Umdenken, Umfühlen und Umhandeln. Diese zwei Worte schreicht mir natürlich Word an als falsch. Die gibt es nicht in so einer Sprache. Aber wie soll ich sagen, diese Buße muss unser ganzes Menschsein erfassen. Zachäus erlebt in der Begegnung mit Jesus Christus eine tiefgehende Befreiung, weil Jesus Christus sein Denken über sich selbst und über Gott und über die anderen Menschen radikal verändert hat. Zachäus ist nicht länger bestimmt von seinen Gefühlen der Ablehnung, Minderwert und Zorn, sondern er sieht sich plötzlich als einen von Gott geliebten Menschen, der dazu bestimmt ist, diese Liebe und Großzügigkeit Gottes an andere weiterzugeben. Durch Jesus Christus entdeckt er sicher nicht das Ganze, aber etwas von seinem ursprünglichen Design, dass er dazu berufen ist, ein Mann der Gerechtigkeit zu sein. Stellt euch das vor. Wir wissen es ja nicht, wie es seinen Eltern gegangen ist, aber jedenfalls hat dieser Mann ganz viel Schande über seine Familie gebracht. Vielleicht haben die Eltern für ihn gebetet. Und stellt euch diesen Moment vor, wo er umkehrt und anfängt hineinzuwachsen in das ursprüngliche Bild, zu dem er von Gott geschaffen ist. Das ist Umkehr als Weg in die Freiheit. Dass wir zu den Menschen werden, zu denen Gott uns machen wollte. Ein zentraler Schlüssel dazu ist eben die Buße. Ohne Umkehr kann es keine Freiheit geben. Deshalb möchte ich es nochmal in 4 Schritten zusammenfassen. Umkehr bedeutet erstens, die Wurzeln unseres Fehlverhaltens als Sünde vor Gott zu erkennen. Unser Denken zweitens durch die Wahrheit von Gott her erneuern zu lassen. Und drittens, uns entschlossen von unseren Sünden abzuwenden. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern umfassend in unserem ganzen Menschsein, Geist, Seele und Körper. Unser Fehlverhalten, und das ist das Vierte, durch das unser Leben korrumpiert wurde, ersetzen wir durch das Gegenteil, durch das Leben in unserer Berufung. Was heißt das jetzt für uns heute Morgen ganz konkret? Nehmen wir mal an, Gott hat ja heute Morgen offenbart, dass sein Leben vielleicht ganz ähnlich, wie es bei Zachäus war, angetrieben oder auch blockiert ist von Gefühlen wie Minderwert, Scham, Ablehnung, Zorn und all die Sachen. Dann lade ich dich jetzt hier in diesem Gottesdienst ein, deine Sünde vor Gott zu bekennen. Und jetzt müsst ihr ganz gut zuhören. Es ist ganz wichtig, nicht diese Gefühle sind deine Sünde, sondern die Tatsache, dass du anstatt Jesus Christus zu vertrauen, dein Leben auf seine Liebe zu bauen und dich von seinem Geist bestimmen zu lassen, du dich von diesen Gefühlen bestimmen lässt. Von diesen Bindungen und Festungen in deinem eigenen Leben drin. Indem du selbst Bewältigungsstrategien entwickelt hast, um diese Dinge zu überwinden, aber diese Bewältigungsstrategien führen dich noch tiefer in die Sünde hinein. Und dabei sind wir uns oft nicht bewusst, dass hinter diesen negativen Antriebskräften wie Minderwert, Ablehnung und all so weiter dämonische Mächte stehen. Satan instrumentalisiert diese Gefühle in uns, um die Ebenbildlichkeit Gottes in uns zu zerstören, um das Bild, das Gott von uns hatte, kaputt zu machen. Das Zweite, was wir dann tun, wir widerrufen diese Lügen und Festlegungen im Namen von Jesus Christus, weil sie der Wahrheit Gottes über uns entgegenstehen. Und damit brechen wir den dämonischen Einfluss dieser Dinge in unserem Leben. Ich möchte ein ganz kurzes Beispiel erzählen. Vor einigen, schon weit über 10 Jahre her, durfte ich einen Mann kennenlernen, der durch einen Fernsehgottesdienst zum Glauben kam. Ich konnte ihn begleiten im Glauben, aber wisst ihr, es war ganz schwierig. Er wollte auf der einen Seite Jesus nachfolgen, aber auf der anderen Seite war er einfach gebunden. Er war unglaublich gebunden und ist immer wieder zurückgefallen in seine alten Muster. Und eines Tages habe ich mal mit ihm gesprochen. Und dann hat er mir gesagt, weißt du Daniel, jetzt sage ich dir mal Folgendes. Mein Leben ist so gelaufen, dass als ich ein kleiner Junge war, mein Bruder war 15 Jahre älter als ich, hat er beschlossen, dass ich ein Skistar werde. Und er hat mich trainiert und er hat mein Leben bestimmt. Ich hatte keine Selbstbestimmung mehr, was immer ich zu tun hatte, sei es meine Ernährung, sei es mein Terminplan, alles hat mein Bruder bestimmt. Und ich habe es weit gebracht in der Schweizer Skination. Aber irgendwann habe ich gesagt, ab heute wird mir nie mehr jemand sagen, was ich zu tun habe. Und wisst ihr was? Das ist eine Festung, ein Bollwerk Satans in seinem Leben geworden. Als wir ihn davor bewahren wollten, eine Frau aus dem Ausland zu heiraten, wo von Anfang an klar war, dass sie wirklich die Absicht hat eines Heiratsschwindels, hat er gesagt, lasst mich machen, ich tue, was ich will.
Und er ist so bitter enttäuscht worden. Bis er an den Punkt kam, dass er genau diesen Punkt Gott auslieferte und sagte, Jesus, ich lasse das los. Ich bin nicht mehr bereit, dieser Lüge zu glauben. Ich unterstelle mein Leben deiner Herrschaft und ich lasse mir von dir sagen, was richtig ist in meinem Leben. Versteht ihr etwas von der dämonischen Macht? Satan benutzt Gedankengebäude, Gefühle in uns, um unser Leben zu zerstören. Und diese Dinge müssen wir erkennen und im Namen Jesu widerrufen und brechen. Und drittens, dann müssen wir diese Lüge ersetzen, die uns zu sündigem Verhalten treibt und die Wahrheit von Jesus Christus an deren Stelle setzen. Und viertens bitten wir Gott, dass er uns mit der Kraft seines Heiligen Geistes erfüllt, um das Leben zu leben, für das er uns bestimmt hat. Das sind vier Schritte in die Freiheit. Und ich möchte euch jetzt einladen, diese vier Schritte mit mir gemeinsam zu beten, der es möchte. Und du musst das nicht laut machen, du musst nicht aufstehen, du kannst an einem Platz sitzen bleiben. Ich gebe zu, es geht ein paar Minuten. Aber bleib einfach sitzen und das, was ich jetzt bete hier vorne, all das, was du denkst, okay, das findet in mir Resonanz, das möchte ich mitbeten, dann bete das ganz leise für dich in der Stille, im Geist mit. Und Gott wird es hören. Es kann heute Morgen so ein Schritt sein, ein weiterer Schritt in die Freiheit. Es ist ein Prozess. Wir sind berufen, um täglich in dieser Buße zu leben. Gott wird immer weitergehen mit uns. Wir werden diesen Schlüssel der Buße benutzen können, um die Türen der Gefangenschaft in unserem Leben aufzuschließen. Und dieses Vier-Schritte-Gebet, ihr könnt das auch am Ende hinten mitnehmen, die Predigt ist ausgedruckt, kann so eine Hilfe sein, das immer wieder in unserem Leben zu tun, in den Bereichen, wo Gott uns ganz neu seine Freiheit aufzeigt. Werden still. Jesus, ich bekenne, dass mein Verhalten oft von negativen Wurzeln gesteuert wird. Dazu gehören Minderwertigkeitsgefühle, das Gefühl der Ablehnung, des Nichtgenügens und der Scham, Zorn auf andere Menschen, auf die Umstände, Unglaube und Ängste wie Existenzangst, Angst vor Versagen, Angst vor Ablehnung, Angst vor Nähe, Angst vor Distanz, Angst vor Bindung, Trennungsangst und wie sie alle heißen. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo immer ich mein Leben von diesen Dingen habe bestimmen lassen. Und ich danke dir, dass du mir diese Schuld vergibst und mich mit deinem Blut reinigst. Und in deinem Namen, Jesus Christus, widerstehe ich diesen falschen Gedanken und Gefühlen. Und ich weise die dahinterstehenden dämonischen Mächte aus meinem Leben weg. Ich trete ihnen in der Autorität von Jesus entgegen, damit du sie unter deine Füße treten kannst, wie das Wort Gottes es sagt. Allen Einfluss, den sie in meinem Leben hatten, weise ich hier und jetzt zurück. Und Herr Jesus, ich ersetze den Geist der Minderwertigkeit, der Ablehnung, des Nichtgenügens und der Scham, des Zorns, des Unglaubens und der Angst mit der Wahrheit Gottes, die du über mich ausgesprochen hast. Ich bin ein oder eine Geliebte Gottes. Ich bin angenommen in Christus. Ich bin durch Jesus Christus zur vollen Genüge gebracht. Es gibt keinen Grund mehr zur Scham, weil du hast meine Ehre wiederhergestellt. Ich lasse allen Zorn los, weil du Jesus ihn getragen hast. Und ich vergebe allen Menschen, so wie du mir vergeben hast. Ich ersetze Unglauben durch Vertrauen, weil du in Jesus Christus alles für mich gegeben hast. Du bist es wert, mein ganzes Vertrauen zu bekommen. Du hast mein Vertrauen verdient in allen Belangen meines Lebens. Und ich bitte dich, erfülle mich mit diesem Heiligen Geist, der mich befähigt, dir mein ganzes Vertrauen zu schenken. Bitte erfülle mich jetzt und bevollmächtige mich, ein Leben im Sieg über die Sünde zu führen. Verwurzle mich immer tiefer in deiner Liebe, damit mein Verhalten immer mehr die Frucht der Liebe hervorbringt. Lass mich in der Kraft des Heiligen Geistes in den Werken leben, die du für mich in Christus Jesus geschaffen hast, damit mein ganzes Leben dich ehrt und ich die Freiheit der Kinder Gottes erfahren darf. Amen.